Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Future Vet Business. Hier ist Sonja. Ich bin heute mit einer weiteren Gästin zusammengekommen. Ann-Kathrin ist unserer Einladung gefolgt und hat sich gemeldet und wir sprechen heute über ihren Werdegang, ihre Praxis für Tierverhaltenstherapie. Dazu werden wir gleich ganz viel hören. Und ja, für die Mittel und Wege, die es braucht, damit das Ganze zum Erfolg auch kommt. Erstmal, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin Fritsche. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Sonja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, dass du dich gemeldet hast, dass du dazukommen wolltest und dass wir heute ja über dein Projekt, über dein Unternehmen sprechen. Ich hoffe und ich glaube oder bin überzeugt, dass wir viele Kolleginnen damit inspirieren können, ihre eigene Situation mal zu beleuchten, vielleicht ihre eigenen Ideen und Wünsche mal ein bisschen umgesetzt auch zu sehen, weil ich spreche in letzter Zeit immer wieder mit Kolleginnen, mit Tierärztinnen, aber auch mit TFAs, die irgendwie Ideen haben, wie sie aus ihren Fähigkeiten, aus ihren Skills vielleicht auch neue und eigene Wege gehen können. Und da ist, glaube ich, dein Beispiel wieder so eins, was nochmal einen neuen Weg aufzeigen kann. Also richtig, richtig cool. Ich habe eben schon gespoilert, du hast eine Tierarztpraxis für Verhaltenstherapie. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Ich habe bewusst nicht ganz so viel über dich jetzt im Detail recherchiert, weil ich dachte, du erzählst gleich so ein bisschen selber. Und wir haben ja auch ein Vorgespräch mal geführt. Das heißt, ich weiß natürlich, was so ein bisschen dein Werdegang ist. Was ich, glaube ich, verraten kann, wie schon auch gerade eben getan, ne? Du bist Tierärztin, du hast promoviert, du hast in Berlin studiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, 2008 bist du fertig geworden und bist auch so ein bisschen in der Region geblieben, ne? Berlin, Brandenburg.
Ja, ich bin in Berlin-Brandenburg.
Genau, ist so deine Region, wo du auch unterwegs bist. Ja, und eben hast dort heute eine mobile Tierverhaltenspraxis. Aber du machst auch noch ein bisschen mehr und genau darum soll es heute auch gehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn da gelandet, wo du heute bist und wie sieht das Ganze heute aus? Was können wir uns unter der mobilen Tierverhaltenspraxis vorstellen?
Danke erstmal für die Einleitung. Genau, also 2008 bin ich fertig geworden in Berlin und auch in Berlin geblieben. Ich habe angefangen, in einer Kleintierarztpraxis zu arbeiten und habe eigentlich eine kleine Reise dann hinter mich gebracht. Ursprünglich wollte ich in die Pferdepraxis und habe auch meine Doktorarbeit an der Virologie in Berlin gemacht. Und habe aber während der Zeit parallel in der Kleintierpraxis gearbeitet und habe da wirklich gedacht, Mensch, also doch, da liegt doch auch mein Herz und bin in der Kleintierpraxis geblieben. Und habe ganze 6 Jahre in 2 verschiedenen Praxen dann auch gearbeitet. Also erstmal 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre war ich in Neuruppin in einer Praxis und habe im Studium nicht viel mit Tierverhaltensmedizin gemacht. Da war einfach ein Wahlpflichtfach. Das war auch nie so richtig mein Hauptthema. Und dann habe ich meinen Hund bekommen. Die ist in der Praxis ausgesetzt worden. Und ich habe sie dann zur Pflege mitgenommen. Die war so 8 Wochen alt und wurde da einfach abgegeben. Und ein Tag bei mir, wie es bei vielen Kollegen ist, dann bleibt irgendwie das Fundtier dann doch. Und ich habe halt dann überlegt, Mensch, also da ist irgendwie Border Collie mit drin, da ist ein Hund, der irgendwie sehr wissbegierig ist. Was mache ich denn jetzt? So, Hundeschule hat mir dann nicht mehr so ausgereicht. Und ich hatte damals langjährige Kunden, die in der Rettungshundestaffel trainiert haben mit ihren Tieren. Und habe die angesprochen und bin zum Probetraining gegangen. Und das hat mir total gut gefallen. Und dann bin ich mit meiner Hündin, der Wilma, da eingestiegen und habe mehrere Jahre dann trainiert, habe wirklich viel über Hundeausdrucksverhalten, Lernverhalten gelernt, weil da ja wirklich viel so auch für die Tierbesitzer, die da trainieren, angeboten wird. Und irgendwann stand ich dann wieder in der Praxis und habe so einen extrem ängstlichen Hund gesehen und dann noch einen und dann auch eine Katze. Mhm. Und habe gedacht, mein Gott, eigentlich, wir schicken die immer zum Hundetrainer, wissen gar nicht, wer steckt dahinter, wie trainieren die. Und dann habe ich angefangen, mich umzuschauen, Tierverhaltenstherapie für Tierärzte. Was gibt es da überhaupt an Angebote? Und habe mich dann auch ein bisschen auch mehr mit privatem Interesse weitergebildet mit der zweijährigen ATF-Fortbildung, die damals in Hannover lief. Und das war 2012, 2013, also ist auch schon ein bisschen her.
Wow, ja.
Und da fing es wirklich an, dass ich mit, ja, mehr einem Auge für wirklich Tierverhalten auch in der Praxis stand und wirklich geguckt habe. Und nach, ja, fast 8 Jahren in der Praxis kam dann wirklich der Gedanke, wieso kann ich mich nicht eigentlich selbstständig machen damit?
Mhm.
Und ich bin ins kalte Wasser gesprungen, habe am Anfang noch Praxisvertretungen gemacht in Berlin und Brandenburg und habe über ja Beziehungen zu anderen Kollegen, dass man sich ja kennt, dann mal so gestreut, was ich mache, habe wirklich angefangen, auch mit Kollegen aus der Tierverhaltenspraxis Fälle zu besprechen, die so in ganz Deutschland verteilt waren, dass man sich da Unterstützung geholt hat. Und so wurde das dann nach und nach wirklich mehr, dass es sich auch rumgesprochen hat, was ich mache.
Mhm.
Und mittlerweile bin ich da in Berlin-Brandenburg, glaube ich, ganz gut bekannt und kriege von Kollegen oder auch ja von Hunde- oder Katzenbesitzern, die über Social Media von mir gehört haben, halt Anfragen.
Ja, wow. Und wie stellen wir uns das heute vor? Also was sind so deine, ich habe ja schon gesagt, das ist ja ein bisschen weiterentwickelt auch. Also du machst die Tierverhaltenstherapie. Wie, vielleicht fangen wir da mal an. Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja noch ein sehr, ja, auch wenn es jetzt schon bei dir einige Jahre her ist von der Ausbildung, aber insgesamt ja ein sehr junges Feld in der Tiermedizin, finde ich. Ich weiß, in meinem Studium, was ja bis 2015 ging, war es auch ein Wahlpflichtfach. Da ging es vor allem ums Klickertraining. Viel mehr kam da auch nicht. Also man hat natürlich viel gelernt. Und was will man auch in der Kürze der Zeit unterbringen, damit man so ein bisschen mal einen Samen setzen kann? Ja, es ist gar keine Kritik. Aber wie sieht das heute aus? Weil das ja vielleicht auch, also so viele Praxen in dem Bereich gibt es ja doch noch nicht. Was ist denn so ein ganz praktischer Alltag vielleicht von dir? Vielleicht kannst du das mal erzählen, dass wir so ein Bild aus deiner Praxis kriegen.
Ich würde einmal ganz kurz auf die Praxisstruktur eingehen, weil ich glaube, dann kriege ich das besser hin, noch mal so einen Tag darzustellen. Ich habe angefangen wirklich rein mobil. Also ich bin zu den Leuten nach Hause gefahren oder wir haben uns auf dem Hundeplatz getroffen, im Wald, auf dem Spaziergang. Tatsächlich erstmal geguckt, wo ist denn überhaupt das Problem und dementsprechend dann den Terminort festgelegt. Heute ist es so, dass ich das dreigliedrig mache. Also ich schicke immer erstmal einen Verhaltensfragebogen raus, kriege den zurück und weiß dann schon, in welche Richtung geht es. Und dann kann ich immer noch den Hausbesuch anbieten oder wir treffen uns in meiner Partnerpraxis. Da habe ich eine Praxis in Berlin, wo ich dann die Termine ausmache. Und die dritte Möglichkeit ist online. Das hat sich tatsächlich bei Katzen als die beste Möglichkeit rausgestellt. Beim Hausbesuch sind die wirklich sehr, sehr schwer rauszulocken. Und wenn es im Videocall ist, dann sehe ich die Katzen tatsächlich. Und dann können wir da was beurteilen und was besprechen. Oder ich lasse mir vorher Videos schicken. Also da ist die Praxis jetzt schon so strukturiert, dass ich bestimmte Tage, wo ich von zu Hause aus arbeite, habe. Dann habe ich manche, wo ich rausfahre oder halt dann die Praxis.
Mhm.
Und dann kommen wir eigentlich schon in den Bereich, ja, wie läuft das denn überhaupt ab? Ich habe halt die Fragebögen für Hund und Katze getrennt, weil das sind so meine Klienten tatsächlich.
Mhm.
Und dann ist es beim Hund so, die meisten Probleme sind wirklich Angststörungen, gefolgt von Trennungsangst. Aggression ist ein relativ geringes Thema tatsächlich, muss ich sagen.
Mhm.
Bei Katzen ist es eher Eliminationsprobleme, also dass dann neben die Katzentoilette uriniert wird oder auch Kot nicht dort abgesetzt wird. Und das Zweite, was dann kommt, ist mehr Katzenhaushalte. Also dass da eine neue Katze dazugekommen ist oder dass sich Katzen, die schon lange zusammen gewohnt haben, auf einmal nicht mehr verstehen. Das sind so die Hauptfelder. Und ich bin da schon eher eine Schnittstelle zwischen dem klassisch tätigen Tierarzt und jetzt zum Beispiel einem Hundetrainer oder auch Katzenverhaltenstherapeuten. Die gibt es ja mittlerweile auch. Und mein Vorteil oder was ich halt wirklich mache, dass ich beide Welten zusammenbringe, dass ich wirklich ganzheitlich gucke, was steckt denn hinter dem Verhalten? Ist da vielleicht sogar eine körperliche Ursache, ein Schmerz dahinter? Ist da eine unerkannte endokrinologische Krankheit? Da überweise ich dann auch sehr gerne, da gibt es ganz tolle Kollegen, die darauf spezialisiert sind, aber so erstmal im großen Ganzen kann ich das schon einmal sortieren, weil man ist am Ende wirklich überrascht, was doch durch eine Grunderkrankung an Verhaltensänderungen mitkommt.
Ja.
Und da ist wirklich ein Beispiel, ein Cocker Spaniel, da hat eine Hundetrainerin mich dazu geholt, weil sie gesagt hat, Mensch, ich verstehe diesen Hund nicht, der ist so gut im Training eigentlich, die sind ganz regelmäßig hier und auf einmal hat der ja so aggressive Aussetzer, so hat sie es glaube ich auch formuliert.
Ja.
Und sie konnte sich das nicht erklären. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir uns auf dem Hundeplatz getroffen haben. Ich einfach nur zugeguckt habe, wie die so Training machen, was so alles gemacht wird. Und der hat es dann auch gezeigt, dass der auf einmal aus dem Nichts explodiert ist. Und es war tatsächlich so, dass die Besitzerin einen Mini-Leinenruck gegeben hat, wie es ja immer noch so manchmal üblich ist. Und dann habe ich sie gebeten, dem mal einen Maulkorb aufzusetzen. Der kannte das zum Glück. Und dann habe ich den untersucht und dann hatte der einen massiven Halsbiegeschmerz. Also ich konnte den zur einen Seite überhaupt nicht biegen. Da hat der sofort extrem Schmerzen gezeigt. Und dann haben wir den zum Orthopäden geschickt und dann hatte der tatsächlich einen Bandscheibenvorfall. Also noch nicht so massiv, dass das jetzt zu Lähmungserscheinungen geführt hat, aber so, dass der einfach bei so einem leichten Leinenruck komplett durch die Decke gegangen ist. Und dann ist der behandelt worden und es war wieder gut. Und das ist natürlich so ein Beispiel, was jetzt extrem eindrucksvoll ist und dann auf einmal auch wieder irgendwie gut ist. Aber ja, manchmal sieht man es halt auch wirklich, dass da kleinere Probleme sind, die dann aber auch zu Verhaltensänderungen führen, die länger dauern, weil dann eine Gewohnheit da ist und da komme ich dann halt auch so mit ins Boot und helfe.
Ja, total spannend. Also ein ganz, ja eigentlich ja ein sehr, ich sag mal, praktisch angesetztes Feld, in dem du da unterwegs bist, ne, mit dem du dich betätigst und auch die Möglichkeit wirklich, ja, wirklich eine deutliche Verbesserung auch der Lebensqualität wiederherzustellen, wenn eben da Probleme erkannt werden. Ich glaube, das ist so mal so die erste Hürde, kann ich mir vorstellen, dass vielen gar nicht klar ist, hey, das kann, also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das bestätigen, oder wie da dein Eindruck ist, es sind viel noch, glaube ich, so Gehorsamsfragen, oder ich habe auch im Pferdebereich immer wieder, das ist ja so mein Thema, ich war ja in der Pferdepraxis, bin seit ich 4 Jahre alt bin mit Pferden unterwegs gewesen. Und dann hieß es immer, ja, der will dich verarschen, ja, der widersetzt sich jetzt, weil er keinen Bock hat. Und das Verständnis hat sich bei mir natürlich über die Jahre massiv verändert, weil meistens steckt da eben was dahinter. Im mindesten Fall habe ich einfach eine unklare Ansage gemacht und mein Pferd hat mich nicht verstanden. Ja, oder es lag eben wirklich ein, ja, körperliches Thema dahinter. Es konnte auch nicht. Und die einzige Möglichkeit, das zu zeigen, ist eben dann so ein, irgendeine Art von Reaktion, um halt mal deutlich zu sagen, hey, so geht's nicht. Ne? Und deswegen finde ich das total spannend, dass du da so reingehst und dass auch Leute das ja wirklich erkennen und sagen, hey, es gibt da jemanden, die kann uns vielleicht helfen, weil die nochmal einen medizinischen oder einen ganzheitlicheren Blick auf die ganze Situation haben kann. Und das Beispiel mit dem Cocker zeigt ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, wie einfach es dann sein kann, durch eine Biegeprobe mal festzustellen, hat der da vielleicht was, weil da hat er reagiert, ja. Mhm. Und dann sieht man aber das Ausmaß dahinter und sie können es uns eben nicht erzählen, ne?
Ja, absolut. Also ich kann das wirklich bestätigen. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass das so durch die Bank wirklich besser wird. Es wird mehr gesehen und es wird auch mehr, ja, übergreifend irgendwo Hilfe gesucht. Also ich habe sowohl Tierärzte, die zu mir schicken, als auch Hundetrainer oder Besitzer, die mich auf Social Media gefunden haben, die wirklich sagen, Mensch, wir haben jetzt schon alles versucht. Vielleicht ist das jetzt hier noch eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt auch mal guckt, jetzt das andere Extrem zum Beispiel, wenn ich einen Tierschutzhund habe und da kriege ich ja auch recht viele Anfragen und dann kommt der Vorbericht, Mensch, der drückt sich nur an die Wand, der will irgendwie gar nicht raus, der hat keine Lust zu spielen und ich sehe dann diesen Hund, dass der absolut in einer Notsituation ist, weil der nicht weiß, was hier gerade los ist. Der kommt aus einem ländlichen Bereich, also die meisten Tierschutzhunde, die sind gerettet und sind wirklich mit einem sehr geringen Erfahrungsschatz hierher in die Stadt gesetzt worden und die sind schlichtweg überfordert, komplett reizüberflutet und so die Bemühungen dann zu sagen, Mensch, vielleicht kriege ich den durchs Spiel daraus oder ich halte mal ein Leckerli vor die Nase, das ist total gut gemeint und ich verstehe das auch total, dass man da erstmal was versucht. Aber die Hunde, die sind da überhaupt nicht in der Lage, drauf einzugehen, weil die so schon körperlich total in Stress sind. Im Zweifel wissen die noch nicht mal, wie spiele ich denn überhaupt mit einem Menschen, weil die das nie gelernt haben. Die sind nicht so aufgewachsen. Und auch Leckerli annehmen ist in dem Moment, wo der praktisch schon komplett über seiner Grenze ist, gar nicht mehr möglich. Und das ist auch so ein Bereich, wo man dann erstmal ja den Besitzern erklärt, so fühlt sich das für den Hund jetzt an. Können Sie verstehen, warum der da jetzt nicht drauf eingeht? Und wenn man das schon mal hat, dann hat man schon ganz viel gewonnen, dass man wirklich mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, das ist jetzt nicht der komplett sozialisierte Welpe, wo die Züchter im Zweifel alles richtig gemacht haben, sondern da fehlt einfach was. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir für den Hund das Spazierengehen oder überhaupt das mal rausgehen, erstmal angenehmer gestalten, dass der mal wieder gute Erinnerungen machen kann. Und da die Leute mit ins Boot holen, die Hunde nicht zu überfordern, ist halt auch ein ganz, ganz großer Bereich.
Ja. Ja, total spannend. Also sehr facettenreich eigentlich so, wo deine Kompetenzen jetzt da zum Einsatz kommen. Lass uns mal so ein bisschen in deine Praxis nochmal reingucken. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt auch in deiner Entwicklung mit deiner Praxis ist dein Netzwerk, was du dir aufgebaut hast, ne? Die Arbeit mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Was war denn da so, ja, ich sag mal, initial so der Auslöser? Weil ich weiß, im Vorgespräch hast du gesagt, das war total wichtig für dich, dass du da mehr und mehr zusammenarbeiten kannst. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie hat das stattgefunden? Wie ist dein Netzwerk vielleicht auch gewachsen über die Jahre? Und bist du da ganz konkret irgendwie vorgegangen oder ja, wie ist das entstanden? Nimm uns da aber auch mal mit in diese Phase.
Also ich glaube, es ist so ein bisschen gemischt entstanden. Einmal so ja, natürlich gewachsen dadurch, dass ich in Berlin studiert habe. Natürlich viele Kommilitonen dann auch in Berlin geblieben sind. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich das auch aktiv versucht habe aufzubauen. Gerade am Anfang, wo ich auch noch die Praxisvertretung gemacht habe, da war ich dann ja auch in unterschiedlichen Praxen, habe mit Kollegen da nochmal gesprochen, habe erzählt, was ich so jetzt mache, dass ich halt jetzt in der Tierverhaltenstherapie ja so mein Zuhause gefunden habe und das ja doch raustragen möchte. Und es war auch ganz spannend. Einige Kollegen waren dann sofort, Mensch, da habe ich gleich Leute, die ich schicken kann. Das ist ja super. Und andere waren dann eher, ja, aber lass das doch die Hundetrainer machen. Also das ist wirklich noch so ganz gemischt gewesen, ganz am Anfang. Also ich habe ja 2017 mich selbstständig gemacht. Also durchaus schon eine Zeit jetzt her. Und so ging das im Prinzip dann so Hand in Hand, dass ich einmal wirklich über die Vertretung noch Kontakte geknüpft habe, dann auch durch die Praxis, in der ich gearbeitet habe, ganz am Anfang. Und dann hat es sich irgendwie verselbstständigt, dass wirklich auch Kollegen auf mich zugekommen sind, die ich gar nicht kannte, die gesagt haben, Mensch, ich habe einen Kunden, den würde ich gerne schicken. Wie machst du das denn überhaupt? Und dann ist man da auch ins Gespräch gekommen. Dann habe ich gesagt, Mensch, hier ist der Vorstellungsbogen, den findet ihr auch auf meiner Homepage. Dann könnt ihr im Zweifel das auch einfach weitergeben und wirklich auch klassisch dann Visitenkarten verteilt. Und dann, ja, das hat sich dann so aufgebaut, dass wirklich mehr und mehr Kollegen auch ja die Not einfach sehen oder die den Bedarf wirklich. Und das war so auch ja initial, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe so in meiner Normalpraxis auch das Gefühl gehabt, dass doch mehr Tiere kamen, die wirklich ängstlich waren oder wo die Besitzer ja berichtet haben, dass sie Schwierigkeiten haben. Und durch mein Thema halt mit der Rettungshundestaffel habe ich schon viel mehr auch mit Hundeschulen zu tun gehabt und habe da auch jetzt so ein Netzwerk auch mit Trainern, wo ich weiß, Mensch, also wenn ich das Thema beim Hund habe, dann kann ich lieber dahin schicken. Jetzt Aggression kann jetzt auch nicht jeder. Wenn ich eher ängstliche Hunde habe, so Tierschutzhunde, dann weiß ich auch, in welche Richtung das geht. Und auch gerade Berlin ist groß. Ja, da hat man natürlich dann auch so in unterschiedlichen Himmelsrichtungen jemanden, ja, wo man sagt, Mensch, das könnte gut passen. Gerade wenn ich sage, Mensch, das ist wirklich eher Hundeschulthema. Da kann ich auch abgeben.
Ah, okay.
Oder ich habe gelernt, also, abzugeben.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, ne? Also vielleicht, also ich verstehe das richtig. Das eine ist natürlich, dass du natürlich für dich dein Netzwerk aufgebaut hast an Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis, die, ja, ich sag mal, die Not erkennen und sagen, da jetzt haben wir Ann-Kathrin, die kann da vielleicht helfen. Und andersrum hast du dir aber auch ein Netzwerk aufgebaut an, ja, an Schulen und Partnern, wo du auch die deine Patienten wieder abgeben kannst und musst vielleicht auch. Ne? Finde ich ganz spannend, weil das wirkt für mich so wie so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und dieses Einordnen, was sind das jetzt wirklich für Fälle? Ist es was Medizinisches? Ist es vielleicht wirklich Erziehung oder sind es die vielleicht auch die Besitzer, die wir, also
ja,
wenn wir ganz ehrlich, in den Hundeschulen sind es ja auch die Besitzer, die es lernen müssen. Ne? Das sind ja gar nicht die Hunde, die es lernen müssen, sondern viel, oder viel auch die Besitzer, die da einfach ganz viel noch erfahren dürfen über ihren Hund und den Umgang. Finde ich total spannend. Und du hast gerade schon gesagt, dieses ja, diese Verbindung und dieses Abgeben, auch eine kleine Herausforderung. Wie war das für dich auch über die Zeit? Hat sich da was verändert bei dir? Fällt es dir vielleicht mittlerweile, ja, sich schwerer oder leichter mit dem gewachsenen Netzwerk? Wie ist das für dich?
Ich bin tatsächlich sehr viel entspannter geworden, muss ich wirklich sagen. Also es, ich hab von Anfang an auch bei jeder Überweisung, ob jetzt von einem Trainer oder von Tierarztkollegen, ich schicke immer Rücküberweisungen, ich schicke immer, was wir machen im Training. Da gibt es dann im Prinzip ein PDF zurück. Gerade auch, wenn ich dann doch Medikamente einsetze, ist mir das auch extrem wichtig, dass die Haustierarztpraxis weiß, was da gegeben wird. Einmal tatsächlich, wenn meine Narkose notwendig ist, dass die Kollegen wirklich wissen, ah, da ist eine Hintergrundmedikation, das könnte im Zweifel eine Wechselwirkung haben. Und aber auch, dass die wirklich im Boot sind. Ja, dass man sagt, man muss vorher nochmal Blut abnehmen, man muss gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und auch bei den Hundetrainern mache ich so, die schicken manchmal wirklich schwere Fälle, wo ich dann sage, Mensch, da können wir auch als Team rangehen. Ich mache wirklich dann die Seite, ja, der Tierverhaltenstherapeutin und sage, das ist der Plan, so ist der Ablauf. Wir müssen vielleicht auch medikamentös unterstützen und bestimmte Aufgaben kann ich dann wieder beim Hundetrainer lassen. Ja, dass man da irgendwo sich aufteilt und abspricht. Und das wird tatsächlich auch von den Besitzern sehr, sehr gerne angenommen. Da ist ja auch schon Vertrauensverhältnis zum Hundetrainer da.
Ja.
Und ich merke einfach, dass die das wirklich super finden, wenn sie jede Woche noch zu ihrem Trainer gehen können, da immer wieder eine Korrektur haben. Und ich schaue dann alle 4 Wochen nochmal drauf, ob das so gut funktioniert, ob wir irgendwo was anpassen müssen. Und ja, ich glaube, dadurch ist auch die Scheu ein bisschen runtergegangen, auch mal zu einer Tierverhaltenstierärztin zu überweisen. Weil
ja,
ich die
spannend.
Kunden nicht einfach wegnehme.
Ja, ich glaube, das ist immer so ein wichtiger Punkt, ne? Du hast auch gerade eben gesagt, so einleitend, ich bin da viel entspannter geworden. Magst du mir mal, was waren denn so deine Gedankengänge oder wo war denn so deine Bedenken vielleicht am Anfang, ja, deine Patienten wieder abzugeben?
Also ich glaube, dass gerade am Anfang hat man ja auch noch nicht so viele Patienten.
Ja,
und
ja, ja.
Und baut das so auf und ich hatte dann auch wirklich den Anspruch, ich will, dass die alle dann 105% werden. So, man möchte ja irgendwie, dass das Business funktioniert und dass es aber auch wirklich dem Tier gut geht und dass die Besitzer zufrieden sind. So diese ja, der Anspruch an sich selbst ist da einfach sehr, sehr groß. Und ich habe dann aber auch, ich habe dann auch gemerkt, Mensch, manchmal klappt das einfach nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Ob das jetzt eine Kommunikationsproblematik zwischen mir und dem Tierbesitzer zum Beispiel ist, dass ich sage, Mensch, ich habe das jetzt so gut erklärt und ich habe das gezeigt und wir haben das zusammen gemacht. Wieso kriegt der das nicht hin? Nochmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht noch kleinschrittiger erklären. Oder bin ich für den Menschen, der mir gegenüber ist, einfach nicht die Richtige, weil wir irgendwo nicht, ja, also dieselbe Sprache sprechen. Und ich habe eine ganz tolle Verhaltenskollegin auch hier in Berlin und habe dann mal gesagt, Mensch, ich komme da, glaube ich, nicht weiter. Und ich bin frustriert, der Tierbesitzer ist frustriert. Und die haben aber wirklich immer gesagt, wir kommen wieder und wir machen das. Also sie waren wirklich ganz, ganz toll. Aber ich habe gedacht, nee, irgendwie geht das nicht. Ich bringe die jetzt nicht so voran, wie das so mein Anspruch ist. Und dann habe ich mit der Kollegin telefoniert, habe erklärt, was da los ist, habe meine Einschätzung auch geteilt und habe die einfach mal dahin geschickt. Und das hat deutlich besser funktioniert. Und das war für mich so ein Punkt, die haben sich noch bei mir bedankt, die sind dann nochmal zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, das ist total toll gewesen, dass sie da gesagt haben, so, das klappt jetzt hier nicht. Weil das, ja, die haben einfach besser miteinander funktioniert. Ja. Und seitdem wir schicken hin und her tatsächlich, also nicht so oft, aber es ist schon so, dass wenn wir merken, das passt jetzt einfach nicht, dann schicken wir zu der anderen Kollegin. Und wir haben da anscheinend das Glück, dass wir so unterschiedliche Kommunikationsstile haben oder einfach unterschiedliche Menschen sind, dass das tatsächlich dann auch gut funktioniert. Ja. Und da ist ein total netter Kontakt und da man schreibt mal eine Nachricht, ich habe jemanden geschickt, melde dich mal, wenn du Fragen hast. Und das hat mich wirklich entspannt gemacht, weil ich auch gemerkt habe, die Kunden nehmen das gar nicht krumm, sondern die sind tatsächlich dankbar, wenn man sagt, das passt so gerade nicht. Aber ich habe da jemanden, ich glaube, das funktioniert. Genauso mit Überweisungen zum Endokrinologen zum Beispiel. Wenn man sagt, da ist jetzt irgendwo was off und ich hole mir eine zweite Meinung. Das wird extrem gut aufgenommen. Die Besitzer sind da, wo die wollen das Beste für ihr Tier. Und die kommen auch wieder und sagen, Mensch, super, da sind wir jetzt gut versorgt. Aber 30% von dem Angstproblem ist immer noch da. Jetzt helfen sie uns. Und dann mache ich das.
Ja, wow. Aber ich finde, da war gerade ganz, ganz viel drin, was du erzählt hast. Dieser wichtige Faktor Kommunikation, ne? Immer wieder, gerade in dem Feld, wo du ja ganz viel, ja, über Verhalten, über Wahrnehmung, wie, was ist mit dem Tier eigentlich los? Was können wir als Menschen dazu tun? Die Kommunikation, ne? Was zeigt uns das Tier? Ist ja auch Kommunikation, ne?
Ja.
Und also das finde ich total spannend. Und dann hast du diese unterschiedlichen Kommunikationsstile auch mit dir und der Kollegin.
Ja.
Der Aspekt, das finde ich total spannend, deswegen hebe ich das gerade mal so vor. Und das ist ja auch, soll ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Essenz auch der heutigen Folge ein bisschen sein. Diese kollegiale Zusammenarbeit, die du gerade beschrieben hast, das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen dieses Netzwerk, was du hast mit den Trainerinnen, ja, oder mit den Spezialistinnen im endokrinologischen Bereich, also wirklich in diesen medizinischen, also ich sag mal klassische schulmedizinische Ansätze, also körperliche Beschwerden, krankhafte Veränderungen oder sowas, was das Ganze ja beeinflusst und vielleicht auch verursacht das Verhalten, sondern du hast sogar eine Kollegin im direkten Umfeld, die im ähnlichen Bereich unterwegs ist und die hat das irgendwie geschafft, ja, da sogar zusammenzuarbeiten ohne, und das sage ich jetzt ganz bewusst mal so, weil da glaube ich viele immer ein bisschen Sorge noch haben, ohne dass ihr euch Kunden wegnehmt, dass man Angst haben muss, man steht in der Konkurrenz, sondern ihr arbeitet sogar miteinander und sagt auch ganz klar, hey, wir haben hier eine Kommunikationsthematik, ich glaube, die Kollegin kann da ganz gut helfen und es funktioniert und ihr schickt hin und her und es ist eher so ein Miteinander, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist ein Miteinander, ja. Das ist wirklich
total spannend.
Ja, also es ist auch so, dass wir das, wir kennen uns auch wirklich schon lange und haben das jetzt wirklich, so aufgebaut und gepflegt. Und jetzt sind noch mehr Kollegen dazugekommen, die auch in Berlin Verhaltensmedizin anbieten. Und da sind wir jetzt auch ins Gespräch gegangen und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt mal eine WhatsApp-Gruppe. Vielleicht können wir einen Austausch mal organisieren. Das ist jetzt noch nicht passiert. Wir versuchen gerade einen Termin zu finden, uns mal persönlich kennenzulernen. Aber das ist wirklich mein Thema. Ich möchte nicht, dass da so eine Ellenbogengesellschaft draus entsteht. Wir sind nicht viele, die Verhaltensmedizin machen. Und ich glaube wirklich, dass wir uns da gegenseitig helfen können, weil es gibt so viele unterschiedliche Bereiche auch in der Verhaltensmedizin. Das denkt man gar nicht, was wir alles so auch machen in diesem kleinen Bereich. Und da denke ich, da kann man sich gegenseitig helfen. Und das wollen wir jetzt einfach mal auf die Beine stellen, dass wir da auch das Netzwerk erweitern.
Ja, total spannend. Finde ich ein sehr schönes Beispiel, dieses Thema auch mal aufzugreifen. Ich bin ja ein großer Fan davon, kollegial irgendwie zusammenzuarbeiten. Und irgendwie hat ja doch immer jeder seine Kernkompetenzen, seine Skills. Und ich liebe das sehr, wenn ich das mehr und mehr auch in der Praxis sehe, dass, ich sag mal so, jeder seine Kompetenzbereiche auch ausspielen darf und dann auch mal sagen kann, hey, bis hierhin. Und jetzt habe ich hier jemanden, der oder die ist da noch versierter drin, die kann noch besser helfen. Und wenn das so ein Geben und Nehmen wird, ne, und das alle in so einem Arbeitsfeld irgendwie zusammen sehen und da ihre Stärken sehen oder auch sagen, was jetzt auch immer das Thema ist, ne, ob es die Kommunikation ist, ob es bestimmte Kernbereiche sind, weil da einfach eine Problematik vorliegt, wo sich vielleicht ein Kollege, Kollegin besser mit auskennt. Finde ich total schön zu hören, dass ihr das so aufbaut. Dass ihr das auch über die Zeit, ne? Du bist jetzt 2017, hast du gesagt, seitdem machst du das. Jetzt haben wir 2025, wo wir aufnehmen. Es kommen mehr und mehr dazu. Auch dieses junge Feld der Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin kriegt mehr und mehr einen eigenen Stellenwert und mehr Raum. Und wie du schon sagst, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo da die einzelnen Bereiche noch liegen, ne? Was da auch für Möglichkeiten drin liegen. Dafür haben wir ja jemanden wie dich, die sagt, hey, ich habe mich der Sache angenommen, ich finde das total spannend und toll, dass wir auf der Ebene helfen können. Also ein ganz, ganz schönes Beispiel für diese kollegiale Zusammenarbeit und ich freue mich total, dass das klappt und dass ihr alle Terminschwierigkeiten habt, ist ja ein gutes Zeichen, glaube ich.
Ja, aber es ist, was ich mich total gefreut hat, es kam halt wirklich auch positive Rückmeldungen. Ich habe dann einfach angeschrieben, habe gesagt, so wollen wir uns nicht mal austauschen und alle gleich, ja, machen wir, super. Und das fand ich wirklich, wirklich schön, weil eine kenne ich noch gar nicht. Und das ist wirklich einfach auf der Homepage die Nummer rausgesucht und geschrieben, wer ich bin. Und trotzdem kam da gleich positiv was zurück. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen.
Das ist richtig schön. Also da bin ich mal gespannt, auf wie das weitergeht. Und verfolgt das auch so ein bisschen. Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen erzählen, du hast jetzt schon ganz viel erzählt, genau, wie dein Modell sich aufgebaut ist, wie sich das auch entwickelt hat über die Zeit, ne? Dass du auch sagst, du musstest auch so ein bisschen flexibler werden, weil die Katzen ließen sich halt zu Hause gar nicht so gut beurteilen, die waren einfach gar nicht anwesend, die haben sich verkrümelt. und du machst also die Online-Beratung, du machst die Hausbesuche, du hast eine Partnerpraxis in Berlin, also da ist ganz viel passiert auch über die Jahre, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Wir sprechen ja viel hier auch darüber, wie sich auch so Modelle entwickeln dürfen und Innovationen, was man in seinem eigenen kleinen, ich sag mal, Kosmos auch schon bewirken kann durch solche neuen Ideen und auch Sachen ausprobieren. Ne? Du hast ganz viel schon erzählt. Du hast das Partnernetzwerk, deine Kolleginnen, die um dich rum sind, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Du hast aber auch schon gesagt, dass auch immer mal wieder jemand auf dich zukommt, den du noch gar nicht kennst. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wo denn vielleicht die ZuhörerInnen, die gerade am Podcast sitzen, mit dir in Kontakt treten können, wo sie dich vielleicht sehen können, deine Arbeit vielleicht auch begleiten können oder auch was davon abhaben können. Ich glaube nämlich, dass du ja auch nicht nur in Anführungsstrichen mit den Patienten arbeitest, sondern du machst ja auch ein bisschen was, um den Kolleginnen da weiterzuhelfen.
Also ich führe ein bisschen unregelmäßig, leider, das könnte öfter sein, ein Instagram-Konto und ein Facebook auch. Und da poste ich ein bisschen auch über meine Arbeit, was ich so mache, was ich für Patienten sehe. Da kommen auch dann zum Teil ein paar Infos, was halt bei bestimmten Problemen gemacht wird. Also, dass da wirklich schon mal so ein Einblick ist, was genau verbirgt sich überhaupt hinter Tierverhaltensmedizin. Mhm. Und man sieht dann an meinem Instagram-Profil, das ist, glaube ich, Verhaltensved. Genau. dass es wirklich unheimlich vielfältig ist. Mhm. Und ich habe jetzt am Wochenende mit Lisa Leiner, die ja auch vielen bekannt ist, mache ich ein Stressfrei in der Tierarztpraxis-Seminar. Da unterstützt uns ganz toll Vetkonzept. Und an dem Wochenende geht es einmal um Kommunikation Mensch-Mensch, also Tierarzt mit dem Patientenbesitzer, aber auch das Team untereinander. Das ist Lisas Part. Und ich gehe ein auf Kommunikation mit dem Patienten, also mit unserem Hund, mit der Katze. Was passiert da? Was sind Strategien, um den Tierarztbesuch wirklich so stressfrei wie möglich zu machen? Und wir haben auch ganz viele Fallbeispiele und Videos dabei. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Also das heißt, man kann dich oder euch auch, ich sag mal, live sehen, eure Arbeit kennenlernen, lernen. Wir haben gerade schon gehört, das Stichwort ist die Kommunikation in der Verhaltensmedizin, haben wir gerade schon ganz viel darüber gehört. Und es ist eine schöne Kombination, also da ist ganz viel drin. Ich habe auch mal auf deiner Webseite geguckt, ne? Tierverhalten Berlin. Du machst ja auch Seminare, ich glaube eher Richtung TierhalterInnen, aber auch da fand ich ganz spannend, da ist auch schon einiges dabei mit Medical Training und solche Themen, also ganz, ganz viel schon vorhanden. Also ich kann nur ermutigen, sich da mal umzugucken, wenn jemand sagt, hey, das ist ein spannendes Thema, entweder für mich oder aber eben auch, um vielleicht mal zu erkennen, wann gebe ich denn mal an jemanden wie dich ab? Weil wir kennen das ja alle, ne, aus der Praxis, diese Katze oder der Hund, die in der Praxis einfach, die einfach unglaublich gestresst sind. Und das sind ja nicht nur, ich sag mal, Anführungsstrichen, die Tierarztbesuche, da steckt ja oft vielleicht ganz viel hinter, was man vielleicht durch andere Übungen, durch anderen Input schon rausarbeiten kann und dem Tier das Leben entspannter gestalten kann und was für alle Beteiligten den Tierarztbesuch dann auch vielleicht irgendwie viel, viel entspannter machen kann, als es sein muss oder als es gerade ist.
Absolut. Ne? Ja, da sind auch wirklich unheimlich viele Tipps, was der Besitzer einfach schon zu Hause als Vorbereitung machen kann. Und ich muss dazu sagen, die Homepage ist noch nicht mehr ganz so aktuell, weil ich habe die Kurse eigentlich immer in Präsenz gehalten für Tierbesitzer. Mhm. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das waren immer kleine Gruppen, 6 bis 8 Personen, damit man wirklich viele Fragen auch stellen kann. Und ich habe aber festgestellt, dass das zeitlich für mich wirklich schwer ist zu leisten. Das ist etwas, was ich unheimlich gern eigentlich gemacht habe. Und so ein bisschen im Hintergrund arbeite ich jetzt daran, das Ganze tatsächlich online zu machen. Mhm. Und das heißt, der Kurs wird praktisch per Videos jetzt erstellt. Also das ist so Stück für Stück bastel ich das so zusammen mit Unterstützung. Und wenn das fertig ist, dann würde ich das auf der Homepage veröffentlichen, um damit einfach auch nochmal mehr Tierbesitzer wirklich anzusprechen. Dass man da sagt, das ist nicht nur auf Berlin-Brandenburg begrenzt, sondern interessierte Tierbesitzer im deutschsprachigen Raum können sich in ihrem Tempo das wirklich angucken und durcharbeiten. Das ist tatsächlich auch für Patientenbesitzer gedacht. Also das ist so die eine Richtung. Und das Seminar jetzt am Wochenende ist ganz, ganz klar fachspezifisch für Kollegen. Und das ist etwas, wenn da weiter Interesse besteht, würden Lisa und ich das sicherlich auch noch ein zweites Mal anbieten wollen.
Ja, sehr cool. Ja, die Folge wird rauskommen, genau, dann ist das schon, liegt das schon hinter euch, aber die Kolleginnen, die das jetzt hören, die dürfen sich natürlich gerne bei dir melden und sagen, hey, ich habe da Interesse dran, das ist spannend.
Super gerne.
Ich glaube, das hilft immer, ne, wenn man so ein bisschen Feedback bekommt, dass das Thema auch die Resonanz hat, dann kann man das vielleicht sicherlich ausweiten. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich finde es auch cool, dass ihr da irgendwie auch wieder eure Kompetenzen bündelt jetzt, ja. Lisa in der Mensch-Mensch-Kommunikation und du in der Tier-Mensch-Tier-Kommunikation und dann kommt ja der Besitzer auch noch mit da rein, das ist ja dieses Dreieck immer, was wir haben, ne, in den Praxen.
Ja. Nee, da sind wir auch wirklich ganz begeistert, dass das so auch geklappt hat. Wir haben einfach auch mal drüber gesprochen, was wir so machen, wo wir stehen, weil wir uns auch schon längere Zeit kennen. Und dann kam wirklich genau das, was du gesagt hast, Mensch, das ist doch übergreifend. Das wäre doch mal eine super gute Synergie, wenn wir da wirklich Kollegen an einen Tisch kriegen, dass man da guckt, wie kann man die Strukturen aufbauen, wie kann man das im Team klären, wie kann man es mit dem Besitzer und also das ist wirklich, das wird mega gut. Ich freue mich da sehr, sehr drauf.
Richtig cool. Also ich finde, das klingt total spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du auch berichtest danach, wenn ihr es gerockt habt, wie das war. Ich glaube auch, dass da ganz viel, genau wie du sagst, diese Synergien einfach sind. Und das finde ich auch vielleicht nochmal ein ganz schöner Abschluss für unser Gespräch, auch für das Thema der kollegialen Zusammenarbeit, ne? Diese Synergien zu nutzen, zu finden, sich trauen, miteinander zu arbeiten, nicht nebeneinander oder gegeneinander sogar. Ich glaube, da sind wir aber, das habe ich schon rausgehört, also da bist du ja ganz weit von entfernt. Es geht um, am Ende geht es ja doch einfach um den Patienten, dass es ihm gut geht, dass das Leben besser wird. Ja. Und das nehmen wir vielleicht auch mal mit jetzt in die Praxen, die Kolleginnen und TFAs, die uns zuhören, ne, die diese kleinen Alarmsignale bei den Patienten vielleicht auch gesehen haben. Also bei dir ist auch ganz viel in petto, dass man auch außerhalb von Berlin mit deiner Arbeit in Berührung kommen darf. Dass Besitzer vielleicht auch irgendwann davon profitieren, auch wenn die Praxis selber jetzt gerade vielleicht in Süddeutschland sitzt, online macht es eben möglich.
Ja.
Übrigens auch ein ganz spannender Aspekt wiederum, ne? Wir sprechen ja auch immer gerne darüber, wie wir auch technisch Praxen weiterentwickeln. Du erweiterst gerade sozusagen dein Portfolio um ein Online-Angebot für die Tierbesitzer. Also auch wieder einfach mal als kleinen Impuls mit in die Praxis nehmen, was da noch möglich ist. Meine liebe Ann-Kathrin, das war total spannend und aufschlussreich. Du hast uns ganz viel erzählt über diese Möglichkeit des Zusammenarbeiten, über Tierverhalten. Also einen super schönen Einblick bekommen. Auch für mich, wie gesagt, ein sehr entferntes Feld. Ich weiß, da ist irgendwie ganz viel drin und du hast uns mal so ein bisschen gezeigt, was das auch in der Praxis bedeutet. Du hast uns auch ein bisschen gezeigt, wie deine Praxis aufgebaut ist, wie sie sich entwickelt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, sehr inspirierend für die ein oder anderen ZuhörerInnen. Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen, die ich all meinen Gesprächspartnerinnen immer stelle, die so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Welche Veränderungen oder Trends in der Tiermedizin siehst du als besonders vielversprechend an, um unsere Branche zukunftsfähig zu gestalten?
Zukunftsfähig zu gestalten. Ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil ich fand das doch ganz schön schwer zu beantworten. Ich habe eigentlich zwei Sachen, die ich ganz gerne sagen würde.
Gerne.
Das eine ist wirklich, inwieweit man für den Praxisalltag KI mit einbinden kann. Ich hab's tatsächlich jetzt selber öfter genutzt, um Tabellen auszuwerten. Also es ist jetzt ein kleiner Ausflug noch, was ich auch mache, dass ich Kunden tatsächlich bitte, Protokolle zu führen. Weil Verhalten ist immer so subjektiv. Und vieles, was irgendwie nicht gut läuft oder was für die Besitzer eine ganz schlechte Erfahrung ist, ist so sehr präsent im Kopf. Und so vieles, was gut läuft, vergessen die dann und das Problem ist einfach riesig. Und durch so ein Protokoll, ich habe Tabellenvordrucke, was sie täglich ausfüllen, ganz gezielt mit dem Problemverhalten, was gut läuft, was vorher passiert, was danach passiert, also so Erholungszeiten. Das ist so ein ganz großer Faktor. Und manchmal habe ich dann Tabellen, die 2 bis 4 Wochen ausgefüllt worden sind, jeden Tag.
Wow.
Und ich habe da wirklich mit einem Marker gesessen und habe mir das und habe angefangen, irgendwie Kürzel zu erfinden und mit in die Agenda zu schreiben, um da irgendwie mehr Infos rauszuziehen. Und ich habe jetzt angefangen, das tatsächlich KI analysieren zu lassen. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Also man muss wirklich immer noch selber gucken und das irgendwo in Perspektive setzen. Aber es spart wirklich Zeit und ich würde mir wünschen, dass für uns Tierärzte auch in diesem kleinen Nischengebiet der Tierverhaltensmedizin da tatsächlich noch so ein bisschen mehr kommt, dass ich da mehr Unterstützung kriege. Auch so in Richtung Schmerzerkennung zum Beispiel. Das ist manchmal so subtil, wenn ich Videos kriege, dass das wirklich so eine Sekunde irgendwie so ein Flinch ist, wo ich sage, war da jetzt was? Und das würde mir unheimlich helfen, wenn da was kommen würde. und das Zweite, was ich wirklich gut finden würde, und vielleicht sagst du mir, sowas gibt es und ich kenne es noch gar nicht, aber ich fände das mega cool, ein Netzwerk unter Kollegen zu haben, wo man wirklich so themenspezifisch auch nochmal Hilfe holen kann und sich auch austauschen kann. Wenn zum Beispiel Kunden umziehen, habe ich ganz oft das Problem, Mensch, Frau Fritsche, wir ziehen jetzt nach Wiesbaden. Wer ist denn da jetzt eine Verhaltenskollegin? Wo kann ich denn da hingehen? Und dann sitze ich da und suche im Prinzip auch über Google oder über die GTVMT-Seite, wer da jetzt ein Kollege ist. Also GTVMT ist die Gesellschaft für verhaltenstherapeutisch tätige Tierärzte. Und das ist irgendwie mühsam. Also da fände ich irgendwo eine Vernetzung, wo man dann sagen kann, hier ist der Plan, das haben wir bisher gemacht. Das würde mir auch unheimlich helfen.
Also Thema KI-Unterstützung im Praxisalltag als große Chance auch, ja?
Du ja, sagst schon,
der Faktor Zeit, die Auswertung von Daten, auch die Möglichkeit, viele Daten auch zu sammeln, ne?
Ja.
Und damit auch ganz objektiv mal, oder warte, jetzt verwechsel ich es gerade, subjektiv, objektiv an die Frage
objektiv,
Problemstellung.
Genau.
Genau. Und das andere ist die weitere Vernetzung, ja? Also noch einfachere Vernetzung zu schaffen als große Möglichkeit, um da weiter voranzugehen. Ich kann dir jetzt gerade noch nicht sagen, wo das Netzwerk ist, was du brauchst. Tatsächlich nicht. Aber wir lassen das einfach so stehen. Du siehst da ganz viele Möglichkeiten und das als vielversprechend an, da weiter im Sinne der Patienten die Branche zu entwickeln. Lass uns das mal erstmal so stehen lassen. Vielleicht hat das jetzt jemand gehört und sagt, ja, da gibt's was. Hier, wir brauchen dich bei uns im Netzwerk. Dann meldet euch auf jeden Fall bei uns oder bei Ann-Kathrin.
Genau.
Manchmal öffnet ja auch so ein Gespräch einfach den Ansatzpunkt. Ich glaube, wir haben alle gehört, Ann-Kathrin ist auch total gut greifbar, offen für jegliche Kommunikation, das große Stichwort. Also da einfach mal, genau, den Hörer in die Hand nehmen, eine WhatsApp oder eine DM auf Instagram schreiben. Macht's, wie
total
ihr wollt.
Total gerne, ja.
Wir schreiben auch deine Kontakte alle in die Shownotes rein. Also wer jetzt mehr erfahren möchte über dich und über deine Praxis und mit dir in Kontakt treten kann, kann das einfach tun. Und dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal lassen wir es sacken. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Ann-Kathrin. Toll, dass du da warst und dass du uns diesen tiefen Einblick in deine Praxis gegeben hast.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß gebracht hier.
Sehr schön, mir auch. Vielen lieben Dank und dann sage ich euch auch danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.